Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 27. Januar 2025. Bitte merken Sie sich vor, am nächsten Mittwoch, 29. Januar, 17.00 Uhr, Livestream, Weltwoche auf www.weltwoche.ch/live oder auf diesem YouTube-Kanal im Gespräch mit unseren Zuschauern. Sie dürfen mich alles fragen, alle Anregungen. Bitte schreiben Sie uns. Wir müssen eine Auswahl treffen. Die Besten kommen hier zu Wort. Fragen@weltwoche.ch. Fragen@weltwoche.ch. Schicken Sie uns. Oder www.weltwoche.ch/sprechstunde/ unsere Internetadresse /sprechstunde/. Das ist das nächste Highlight, da freue ich mich ganz besonders darauf. Und vergessen Sie nicht, bis dahin schauen Sie sich noch die verschiedenen Interviews an, die wir gemacht haben. Zum Beispiel mit Jordan Peterson, mein Kollege Matthias Matusek, ganz hervorragend und auch bei bester beidseitiger Aufgeräumtheit, sehr intelligent und auch tiefschürfend die Trends, die Entwicklungen unserer Zeit in Worte fassen. Dann großes Gespräch mit Walter Russell Mead, dem amerikanischen konservativen Professor, den ich in Davos in Klosters getroffen habe, anlässlich des Weltwirtschaftstreffens. Dann Fjodor Lukjanov, auch die russische Seite. Wir bringen hier also die 360-Grad-Perspektive bei Weltwoche Daily und zum zweiten Mal jetzt Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leonhard Fischer, mit Leni Fischer, dem Investor und Finanzunternehmer. Sehr klare und auch humorvolle Diagnosen zur internationalen Lage. Und was mir besonders gefallen hat, ist auch etwas die Vieldeutigkeit, die Ambivalenz, die wir beide spüren beim Phänomen Donald Trump. Wir sind eigentlich keine Gegner von Trump. Wir haben auch dieses Trump-Verblödungssyndrom nie mitgemacht, diese frenetische, schrille Verteufelungsorgie, die sie da über sich haben ergehen lassen müssen, zum Teil immer noch über sich ergehen lassen müssen. Aber bei allem konstruktiven Wohlwollen, das man da empfindet und auch Begeisterung, man möchte geradezu dabei sein, bei diesem Freiheitsorkan, bei dieser Entfesselung in den Vereinigten Staaten. Aber es gibt eben auch Risiken, wenn Politiker sich einfach hinstellen und sagen, so, jetzt die Araber, Ölpreis runter, ihr macht das, Putin, du hast das zu tun und wenn du dich wehrst, dann gibt es Strafzölle oder dann gibt es den Schwitzkasten. Das ist jetzt auch nicht das Idealbild einer demokratischen Vorbildfigur, die wir da im Weißen Haus sehen wollen. Also in der Schweiz hätten sie damit überhaupt keine Chance mit dieser Durchgreiferallüre. Und ich bin Gottem froh, dass wir in der Schweiz noch keinen Trump brauchen oder einen Javier Milei, diese Revoluzzer mit der Kettensäge. Gut möglich, dass das in Deutschland, in der Europäischen Union, angesichts dieses Himalayas an Missständen, dass das dort notwendig ist. Bei uns zum Glück braucht es das noch nicht, weil wir als neutrales, direkt demokratisches Land viele dieser Missstände, die man jetzt erst bereit ist, zum Teil zur Kenntnis zu nehmen, in den internationalen Medien, in den deutschen Medien, die hatten ja Tomaten auf den Augen, das waren ja Aktivisten, die Journalisten, die haben das ja alles mutwillig weggepfadet, weggedrängt, das haben unsere auch versucht, aber in der Schweiz, dank der direkten Demokratie, konnten all diese Probleme, Zuwanderung, Abgehobenheit der politischen Eliten und Scheineliten, antimarktwirtschaftliche Tendenzen, Auswucherung des Sozialstaats, Ausländerkriminalität, all diese Dinge, die sind bei uns schon viel, viel früher auf der Agenda, eben dank der direkten Demokratie. Und darum sind uns eben solche Exponenten wie Milei oder Trump erspart geblieben. Verstehen Sie mich richtig? Bin ich gegen Trump oder gegen Milei? Ich stimme da nicht ein in den Chor der Verteufler. Ich bin auch fasziniert. Ich spüre sogar eine gewisse Euphorie, wenn ich die sehe. Ich finde das hochinteressant, was da passiert. Aber gleichzeitig habe ich eben noch so zweite, so andere Stimmen, die sich da zu Wort melden in meinem großen Hirn. Und da zuckt manches auch in mir zusammen. Da läuten doch schon die einzelnen Alarmsirenchen, noch nicht schrill, aber wir sind gespannt. Also seien Sie versichert, meine Damen und Herren, wir machen da nicht mit im Fanclub, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, weder bei Putin, Zelensky, Trump oder Milei oder wem auch immer. Wir sind da nicht im Fanclub, wir schwingen keine Fähnchen, aber wir versuchen nüchtern und ehrlich und auch mit einer gewissen emotionalen Verbindlichkeit diese Erscheinungen, diese Entwicklungen für Sie zu beschreiben. Immer natürlich auch in der Erwartung, dass Sie uns mit Ihren Anregungen die Perspektive noch größer machen. Was sind die Themen in den deutschen Zeitungen? René Benkos Prunk provoziert. Ja, man schreibt jetzt über da seine Villen, seine Häuser, seine unglaublichen babylonischen Türme, die er da errichtet hat. Und für mich ist diese ganze Benko-Geschichte eine menschlich allzu menschliche Story. Da geht es nämlich darum, wie man als Mensch immer wieder Gefahr läuft, sich blenden, sich betrügen zu lassen. Und da darf man jetzt nicht mit Häme oder mit Neid auf diesen Benko schauen, der ja auch ein ganzes Tunnelsystem von Stiftungen errichtet hat, um sein Geld zu verstecken. Jetzt haben sie ihn aber doch gepackt, haben sie ihn doch da hinter Gitter gebracht, zumindest in Untersuchungshaft vor der Hand. Das ist nicht der Neid, mit dem man hier drauf blicken muss, sondern man muss sehr selbstkritisch bleiben. Der Mensch lässt sich blenden. Die Welt will betrogen sein. Und das gilt für jeden von uns. Wir sind eben nicht so schlau, wie wir meinen. Wir haben zwar großartige Anlagen, selbstverständlich, wir können auch Großartiges erreichen, wenn wir die Geschichte der Menschheit von 10.000 vor Christus bis heute betrachten, nur schon die Fortschritte in der Zahnmedizin, dann könnte man von einem Wunder sprechen. Aber es ist eben nur ein sehr irdisches und begrenztes Wunder. Und das hat mir gut gefallen am Interview mit Walter Russell Mead. Ich habe ihn am Schluss gefragt, den amerikanischen Professor am WEF, was macht Ihnen Hoffnung? Er hat ziemlich düster da die Weltlage beschrieben. Was macht Ihnen Hoffnung? Hat er gesagt, mir macht Hoffnung einfach Gott, dass eben die Hoffnung allein nicht auf dem Menschen ruht. Und das stimmt. Ob Sie das jetzt Gott nennen oder irgendetwas anderes, das Wunder der Schöpfung, das alles übersteigt, ist das letztlich große Wunder, dass wir bestaunen, aber dessen wir uns viel zu wenig bewusst sind. Aber der Mensch selber, bei all seiner Großartigkeit, auch der Eingebildeten, ist zutiefst fehlbar, ist verführbar, ist bezirzbar. Und jeder ist auch ein kleiner René Benko, der da die anderen versucht, etwas zu betrügen, über seine eigene Gewichtsklasse spielt und so weiter. Also bitte keine Häme, bitte keine Überheblichkeit, bleiben wir schön demütig am Boden stehen. Dann das zweite große Thema in Deutschland ist die Brandmauer natürlich. Und nach dem schrecklichen Verbrechen von Aschaffenburg, das ja Abgründe öffnet der deutschen Staatlichkeit, der Dysfunktionalität dieses Staates, der also wirklich jetzt hier wie unter dem Elektronenmikroskop, wenn man hinschaut, das sieht bestürzend, das sieht grauenerregend aus. Ich meine, wie ist das möglich, dass ein ausreisepflichtiger, mehrfach straffällig gewordener Täter am helllichten Tage auf eine Kita-Gruppe losgeht und dort Kinder umbringt, verletzt ein totes Kind, einen Erwachsenen, der sich noch heldenhaft dagegen gestellt hat? Wo sind wir da, wird man sich fragen. Was ist denn da los? Und die Politiker, die das angerichtet, die ihnen das eingebrockt haben, die tun so, als seien sie da die Weltmeister, die Masters of the Universe, die haben noch immer eine ganz große Klappe, obwohl sie im Grunde sehr, sehr still sein sollten. Übrigens auch die CDU, vor allem auch die CDU, denn es ist eine CDU-Kanzlerin gewesen, die hier die Dämme geöffnet hat, und da sind so viele Leute, die nichts in Deutschland zu suchen haben, sind von den Deutschen aufgenommen worden, sogar noch mit offenen Armen. Man hat sie an den Bahnhöfen empfangen mit Teddybären, die Medien in einer Jubelarie, Refugees Welcome, die Bild-Zeitung, die alle jetzt 180 Grad Gegenschub geben, das ist auch unglaubliche Heuchelei, keinerlei Demut, überhaupt nichts. Man stellt sich jetzt einfach auf die Barrikaden, trommelt sich auf die Brust und gibt einfach Gegenschub ins Gegenteil. Das ist nicht glaubwürdig. Es ist auch nicht glaubwürdig, wenn jetzt Politiker sich plötzlich als Problemlöser für Probleme inszenieren, die sie ja selber verursacht haben. Aber das ist im Moment etwas, was, und das ist eigentlich das Schöne, das Interessante, das kommt jetzt einfach so deutlich rüber, das ist jetzt unübersehbar, das merkt der Hinterste und der Letzte, und das sind ja auch viele der Zuschriften, die mich erreichen von Ihnen, die genau das auf den Punkt bringen. Und Friedrich Merz ist ja auch einer, der jetzt hier mit dem Wind geht. Ich möchte noch etwas Positives zu Friedrich Merz sagen, weil ich ihn in der letzten Zeit oft kritisiert habe. Etwas ist ganz wichtig. Wir wissen bei Friedrich Merz nicht, warum er immer herumeiert. Ist das taktisch, weil Frau Merkel diese Partei einfach dermaßen geöffnet hat, dass du zwischen den verschiedenen Blöcken zerrieben wirst, wenn du nicht einen Eiertanz machst, dass da eben wirklich diese verschiedenen internen Mehrheitsverhältnisse, das ist vielleicht für ihn ein Gang auf rohen Eiern, und die Hoffnung der Merz-Fraktion, der Konservativen, die beruht eben darauf, dass sie sagen, ja, wenn er dann mal an der Macht ist, wenn er Kanzler ist, dann wird er die Brandmauer sowieso fallen lassen, dann wird er mit der AfD zusammenspannen. Das ist denkbar, meine Damen und Herren. Das ist möglich und das will auch ich hier nicht ausschließen. Ich möchte dem Friedrich Merz auch nicht quasi auf Vorrat irgendetwas unterstellen, was ich gar nicht beweisen kann. Das ist eine Möglichkeit, das kann man ihm theoretisch zugute halten. Auf der anderen Seite die Skepsis, dass einer, der eben so oft immer wieder zurückgerudert ist und das Slalom läuft, bei dem entsteht eben auch legitimerweise eine Skepsis, ob er dann tatsächlich, wenn er die Macht hat, dann auch die Kraft hat, das durchzuziehen. Und das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Das kann ich als Außenstehender nicht beantworten. Ich müsste da viel näher dran sein und es wäre komplett unseriös, wenn ich Ihnen hier ein verbindliches Urteil geben möchte. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind zwei einander ausschließende Interpretationen. Am Ende ist es wichtig, was für ein Charakter ist der, und wäre ich deutscher Bürger, wäre ich an einer Aussprache mit Merz, dann würde ich ihn ganz genau auf das ansprechen. Und zwar mit der Frage, Herr Merz, sind Sie bereit, die Brandmauer über das Wohl Deutschlands zu stellen? Wenn Sie sagen an Wahlkampfauftritten, wir wollen keine Mehrheiten mit der AfD, wollen Sie das wirklich durchziehen? Ist Ihnen diese Abgrenzung wichtiger als die Probleme zu lösen in Deutschland? Stellen Sie also die Partei über das Land, über die Problemlösung, letztlich über die sachliche Politik. Und dazu müsste man ihn konfrontieren, dazu müsste man ihn befragen. Das passiert viel zu wenig. Ihre Medien haben Samthandschuhe an. Ich muss jetzt mal versuchen, ob ich an ihn rankomme. Ich werde ihn das auf jeden Fall fragen. Die Brandmauer allerdings, die bröckelt. Und ich glaube, sie wird auch nicht mehr allzu lange bestehen. Das kannst du nicht aufrechterhalten. Das hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Und wir sehen jetzt auch in den deutschen Zeitungen, in der FAZ, in anderen, dass eben diese Brandmauer da allmählich auseinanderzubröseln droht. Das sehen Sie auch daran, dass ein Robert Habeck jetzt, der wieder Wahlkampf betreibt, nachdem er am WEF auftrumpfen wollte, dass er jetzt den Merz beschwört, unbedingt diese Brandmauer aufrechtzuerhalten. Das ist eben der Versuch, mit Moralismus hier die Debatten zu bestimmen. Dabei braucht Deutschland nicht Moralismus, von dem haben sie viel zu viel, da haben sie eine Überdosis. Nein, sie brauchen Realismus, sie brauchen eine Problemlösung. Ich glaube aber, wenn ich die Medien anschaue, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Es kommen jetzt auch immer mehr Stimmen zu Wort, zum Beispiel der Vodafone-Chef, der sagt, von der Hängematte aus können wir die Wirtschaft in Deutschland nicht mehr retten. Etwas darf man aber auch nicht vergessen. Die geopolitische Dummheit, sich da einspannen zu lassen, total gegen die Russen, diese Energieblockade, die man gemacht hat, die ist Gift für Deutschland. Und ich habe mit Leonhard Fischer darüber gesprochen. Er sagt klipp und klar, und er war im Aufsichtsrat des Rohstoffhändlers Glencore, er hat gesagt, die deutsche Industrie kann ohne die Energie aus Russland nicht auf die Beine kommen. Und wenn Friedrich Merz jetzt noch sagt, passt auf, investiert nicht in Deutschland, dann ist man im Begriff, auch noch das zweite Standbein ihrer Exportindustrie, ihrer Industrie abzusäbeln. Das kann nicht ernst gemeint sein. Das sind im Grunde absurde Interventionen. Das kann sich die Bundesrepublik auch gar nicht leisten, jetzt nach der russischen Energie auch noch den chinesischen Markt da in Misskredit zu bringen. Das geht nicht. Da übernimmt man sich. Wir schaffen das. Das sind ja die gefährlichsten drei Ausdrücke, die gefährlichsten drei Worte in der deutschen Sprache. Wenn ein Politiker sagt, wir schaffen das, dieser Größenwahnsinn, dann müssen sie sich in Sicherheit bringen, meine Damen und Herren. Das ist ganz, ganz wichtig. Demonstrationen gegen rechts haben wir noch gehabt in Berlin. Und was mir auffällt, auch interessant, in Deutschland darfst du gar nicht mehr rechts sein. Alle müssen links sein. Das ist doch auch nicht mehr in Ordnung. Da stimmt doch etwas nicht. Eine Demokratie lebt von links und rechts. Du brauchst eine Auswahl. Aber die Linken haben es fertiggebracht, bei ihnen den Begriff rechts integral zu diskriminieren, zu diskreditieren, und die Medien, anstatt das zu hinterfragen, zurückzuweisen, die Demokratie zu verteidigen, machen sie mit bei dieser Demokratiezertrümmerung. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und was mir auch aufgefallen ist, der Parteitag der AfD, also wie ein amerikanisches Spektakel inszeniert, das hat überhaupt nirgends stattgefunden. Also das sehe ich gar nicht. Die wird jetzt also totgeschwiegen. Dabei war das also eine ganz große Geschichte, wie die das gemacht haben. Bei der AfD, für die ich ja nicht die da mitmache, bei diesem AfD-Verblödungssyndrom, dass man die da dämonisiert und hochstilisiert. Aber die AfD muss natürlich auch aufpassen, dass sie jetzt mit dem Rückenwind von Elon Musk, von Amerika, von Milei und so weiter, dass die nicht abheben. Dass sie dann auch da sozusagen mit die dieser Masters of the Universe-Allüre auftreten und da in die hochtourige Rhetorik übersteuern, wo sie dann anfangen, auch in einer Art Rausch der politischen Umgestaltungsrevolution sich zu verrennen und da zu weit zu gehen. Ich sage nicht, dass es so weit ist. Ich sage einfach nur, so wie die Konstellation ist, auch jetzt diese ganze Inszenierung, sie wird jetzt noch totgeschwiegen, sie haben noch viel Gegenwind, aber aufpassen, also wäre ich jetzt da dabei, hätte ich da was zu sagen, würde ich sagen, aufpassen, nicht abheben, jetzt nicht da mit der Abrissbirne und der Kettensäge kommen, sondern man muss auch die Leute, die Skeptiker überzeugen, sachlich, nicht im rhetorischen Overdrive. Aber da spricht jetzt der Schweizer, vielleicht fehlt uns auch das Verständnis für die großräumigen politischen Verhältnisse in ihrem Land. Wir backen etwas kleinere Bröbchen, aber wir sind da ganz zufrieden, dass wir da eben nicht in diesen Overdrive übersteuern müssen. Aber wir werden sehen. Ich bleibe natürlich zuversichtlich. Hochinteressant, was passiert. Aber bei Weltwoche Daily können Sie sich darauf verlassen. Wir sind in keinem Fanclub. Wir sind immer bemüht, zumindest bemüht, hier auch die Zwischentöne nicht zu vergessen, selbst wenn die ganz großen Megafone dröhnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute und bis bald.